Hey zusammen, bevor es zu dieser Folge kommt, ein ganz kurzer Hinweis. Leider ist mir erst im späteren Verlauf, als wir die Folge schon fertig produziert hatten und der Michael dann auf dem Heimweg war, aufgefallen, dass bei mir das falsche Mikrofon dieses Mal angesteuert wurde von unserem Aufnahmeprogramm. Deswegen war es uns leider nicht mehr möglich, die Folge nochmal neu aufzunehmen. Ich bin aber der Meinung, dass man es trotzdem hören kann. Es ist aber nicht in dieser ganz gewohnten Qualität, wie ihr es ansonsten gewohnt seid und natürlich auch bei einem Podcast ansonsten der Fall sein sollte. Wir wollten jetzt aber deswegen nicht die komplette Folge canceln, weil unserer Meinung nach wirklich spannende Themen mit dabei waren. Wie ihr es gleich sehen werdet, Michael war auch unterwegs im Hotel. Deswegen nur an dieser Stelle ein ganz kurzer Hinweis, dass es von der Tonart her oder von der Tonlage, wie ihr es auch immer nennen möchtet, diesmal eben in einer etwas anderen Art aufgenommen wurde, weil leider mein Laptop angesteuert wurde, das ein Stück weiter weg steht und nicht mein normales Mikrofon. Das nur als kurzer Hinweis für euch und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der Folge.
Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Freitag, den 14. November. Heute müssen wir ein bisschen früher aufnehmen. Ihr seht es an Michaels Hintergrund. Er ist wieder mal im Urlaub. Nee, nicht ganz. Ja, deswegen wäre ja aber wieder ein Anzeichen an den Märkten da gewesen gestern, als es sehr rot ausgesehen hat. Wir können ihm gratulieren. Er hat den zweiten Platz. Ich habe auch gerade zu ihm gesagt, eigentlich gratulieren wir keinen Zweitplatzierten hier auf dem Podcast. Da zählt nur die Nummer eins. Aber für diejenigen, die nur über Spotify oder so machen, den Finfluencer Award, den zweiten Platz. Ich glaube, in Berlin bist du gerade, oder?
Ja, ich bin hier gerade im Hotel Athlon, in der Präsidentensuite. Der Platz 2 kriegt die Präsidentensuite im Athlon, deswegen nehme ich von hier jetzt aus. Man sieht es nicht so gerade. Es wirkt gerade ein bisschen anders, das Zimmer, aber das ist
Ja,
alles gut.
die Lampe sieht schon sehr Athlon-Style aus.
Nee, das sind hier solche ganz edlen, das ist so ein ganz neuer Fernseher hier, so ein ganz edler Schrank. Ich habe gerade eben so ein Video auf Instagram gemacht. Die haben hier so einen 100 Jahre alten Aufzug. Der ist ziemlich lustig. Da muss man hier noch so alles mechanisch auf und zu
Musst
machen und so.
wo
Ziemlich.
weißt wo von der einen Seite nach oben und auf der anderen Seite nach unten kommen, wo du es
Ja,
reinlegen musst.
so ähnlich ist es aber noch. Du siehst alles nach außen, siehst du noch und so. Aber ja, nee, ganz so schlimm war es nicht. Die gab es in Frankfurt noch, diese Dinger, wo man da so einsteigen musste und so immer, ne, die so in so einem Kreislauf waren. Nee, aber genau, gestern Platz 2 gemacht. Da war ja gestern die Veranstaltung. War auf jeden Fall ganz lustig. Platz 1, Jessica Schwarzer, Platz 3, Holger Czepetz. Ich dachte, bin ganz ehrlich, ich dachte, ich hole das Ding, weil mir haben so viele geschrieben, dass sie für mich gestimmt haben. Und ich dachte mir, okay, wer stimmt denn da groß jetzt mit ab und so? Ist ja jetzt nicht so, dass das ja irgendwie krass gepusht wird und so. Aber ja, Platz 2 ist ja auch in Ordnung,
Ja,
ne?
geht natürlich auch, ja. Aber wie sieht's denn aus? Hast du so ein bisschen was mitbekommen, was so an den Märkten abgeht? Also ich hoffe es mal
Du hast ja
zumindest.
gesagt, also wenn sobald ich immer den Rechner verlasse, ist das, ich weiß nicht, die Wahrscheinlichkeit ist jedes Mal bei 70%, 80%, dass dann irgendwas Verrücktes passiert. Schon als ich im Zug war, denke ich mir, okay, geht weiter nach unten und dann, ja, war ja gestern wieder im Tech-Sektor so ein kleiner Armageddon. Ja, also ich meine 2% im Nasdaq und wenn man dann berücksichtigt, dass natürlich die defensiven Sektoren im Nasdaq sich ganz gut halten, also Biotech und so weiter, auch im Dow Jones, Versicherungen und sowas, da kann man sich ja vorstellen, was dann bei den High-Growth-Aktien ist, bei den KI-Aktien. Und da hat es ja gestern dann wirklich richtig gescheppert. Ich glaube, Nvidia war da wieder über 4% im Plus. Und ich hatte gestern auch aus dem
Minus,
Zug,
oder?
Minus, genau, Minus. Ich hatte gestern aus dem Zug heraus dann auch mal sowas geschrieben, wie kann man sich vor einem Platzen der KI, der vermeintlichen KI-Bubble schützen, indem man dann vielleicht auf die schwächsten Glieder in der Kette geht. Und dass das natürlich dann gestern direkt losgeht, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Hatte ich mir unter anderem gesagt, sowas wie CoreWeave, da hatten wir drüber gesprochen, dass die Margen sehen nicht so gut aus, die Verschuldung ist extrem hoch, dieses Thema mit den Abschreibungen sehr fragwürdig. Und die Kreditausfallversicherungen, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Die ziehen richtig krass nach oben. Also es gibt da eine steigende Nervosität einfach an den Märkten. Das war, glaube ich, wieder das eine Thema. Und dann ja, gab es auch noch, glaube ich, Meldungen. Man weiß gar nicht so genau, ob jetzt die Fed im Dezember senkt. Wir haben ja immer das Problem, noch das Problem, dass wir im Dunkeln so tappen, ob jetzt überhaupt die Arbeitsmarktdaten noch rausgebracht werden. Für den Oktober steht auch in den Sternen wahrscheinlich ja gar nicht irgendwie. Ja, und ob dann jetzt im Dezember gesenkt wird, vielleicht eher nicht. Und das hat es auch gestern noch belastet. Plus, das habe ich heute Morgen noch gesehen, haben wir aber auch schon öfters drüber gesprochen. Wie möchte OpenAI dieses ganze Geld heranschaffen? Das ganze Thema wurde ja lange zur Seite gewischt. Nur, das ist an der Börse so. Irgendwann ploppen die Themen halt auf. Genauso wie bei Palantir. Ja, wie lange hat man gesagt, die Aktie ist ja total überbewertet? Und auf einmal kommt dann jemand und sagt, ja, Palantir ist ja ganz schön teuer nach den Zahlen, obwohl die Zahlen ja bombastisch waren. Auf einmal fällt die Aktie. Also, es ist schon lustig zu sehen. Irgendwann dreht halt einfach die Stimmung. Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht überrollt wird. Und wir haben so aktuell so ein bisschen Risk-Off, habe ich das Gefühl. Also Kryptosektor rutscht nach unten, Tech-Sektor rutscht nach unten. Wir hatten ja diese Abstufung von Wells Fargo für den gesamten Tech-Sektor. Ich glaube, die kam irgendwann jetzt auch diese Woche und die war bis jetzt extrem gut getimt, muss man einfach sagen. Hat auch, glaube ich, so ein bisschen dafür gesorgt, dass man nochmal ein bisschen nachdenkt. Ist mein Exposure vielleicht ein bisschen zu offensiv? Und jetzt kam gestern noch, ich muss das gleich nochmal aufmachen, ich bin hier am Rechner, nochmal so ein Bericht von der Financial Times, das hatte ich aber auch sogar schon mal vorher gesehen, bezüglich des Cash Burn von OpenAI. Und das wirft halt wieder die Frage auf. Ja, okay, die wachsen sehr stark, aber wie lange sind Investoren eigentlich bereit, hier immer weiteres Geld nachzuschieben? Ja, und das ist natürlich auch jetzt so ein Fragezeichen einfach. Und das, ich glaube, das ist so eine, die Gemengelage allgemein, die jetzt aktuell doch auf die Stimmung drückt.
Ja, es gibt jetzt auch viele Nachrichten zu dem Thema. Also wir bleiben also bei Palantir und auch bei den Abschreibungen. Ich werde euch nämlich gleich mal noch ein bisschen genauer erklären, was denn jetzt genau das Problem mit diesen Abschreibungen ist, dann eben auch anhand von einem Beispiel. Und ich habe euch sogar Zahlen mitgebracht, welche Unternehmen da jetzt richtig Gas gegeben haben beim Heraufsetzen ihrer Abschreibungsfristen. Oder ich weiß nicht genau, wie man es nennt. Frist ist das falsche Wort, ja. Aber du hast ja gerade nochmal Palantir als Thema gebracht, Michael Burry. Wissen wir ja, Short Put, muss ich auch gleich noch was dazu sagen. Da gab es nämlich jetzt einen öffentlichen Zwist zwischen Michael Burry und Alex Karp. Also ich würde mal so sagen, dass Michael Burry so durch die Blume hinweg auch gesagt hat, dass Alex Karp ein Idiot ist, mit seinem letzten Tweet, den er abgesetzt hat. Aber das dürft ihr gleich selber bewerten. Michael Burry hat nämlich unter anderem gesagt, dass er Palantir im Jahr 2027 bei unter 50 Dollar sieht. Also das ist schon mal eine stattliche Aussage auf jeden Fall. Aber man muss natürlich da auch fairerweise dazu sagen, selbst bei 50 Dollar wäre eine Palantir also keinesfalls ein Schnäppchen. Ja, da wäre es mal gespannt, wie sich das entwickelt. Man muss allerdings dazu sagen, dass in den letzten Jahren Michael Burry auch sehr oft, also wirklich sehr hart daneben gelegen hat mit solchen Aussagen, vor allem was seine Short- oder eben Put-Optionen angeht. Aber da bleiben wir mal beim Thema nämlich, weil Alex Karp hat in einem Interview gesagt, ich glaube, es war bei CNBC, wenn ich das vom Bild her richtig sehe, dass er Shortseller an sich sowieso nicht mag und dass er es aktuell für verrückt hält. Da hat er natürlich dann auf Michael Burry angespielt, gegen Nvidia und Palantir dann zu wetten, ja. Daraufhin gab es dann aber eine amüsante Antwort ein paar Tage später von Michael Burry. Ich habe euch das Ganze jetzt aber mal ein bisschen auf Deutsch dann übersetzt, aber schon so ein bisschen im Wortlaut. Also er hat dann eben gesagt, es wundert ihn nicht, dass Alex Karp und warte mal, wie hat er es genannt? Dass auch ein Großteil der Medien und so oder auch die Palantir-Tech-Bubble oder so ähnlich, dass die ein 13F-Formular nicht lesen können, weil er ja behauptet hat, dass Michael Burry eben short gegangen ist, im Wert von 1 Milliarde Dollar sozusagen, aber das stimmt ja gar nicht. Also Michael Burry hat Put-Optionen auf Aktien von Palantir und das ist in einem Wert von, also es sind insgesamt so knapp 912 Millionen Dollar. Also da kann euch bestimmt auch gleich der Michael noch mal was dazu sagen, aber so mal als ganz kurzes Ding. Es gibt einen großen Unterschied, ob du Put-Optionen hast oder ob du eine Aktie leer verkauft hast. Denn bei einem Leerverkauf, da kann dein Verlust im Prinzip also fast unendlich dann eben sein im Gegensatz zu Put-Optionen. Oder wie siehst du das? Also ich fand es halt lustig, weil er es halt so im ersten Satz gesagt hat, es wundert ihn nicht, dass Alex Karp so ein einfaches Formular, wie er geschrieben hat, nicht lesen kann. Also klingt für mich schon so ein bisschen, dass er damit sagen will, dass er eigentlich ja nicht so der Allerhellste dann ist. Was sagst du zu dem
Ja,
Thema?
ich habe das gar nicht mehr alles jetzt gestern verfolgt. Hat er nicht sogar sein, seinen Hedgefonds jetzt sogar geschlossen, Michael
Burry? Er wird
oder
geschlossen, genau.
Wird geschlossen.
Und das wird jetzt so als seine letzte große Wette verkauft. So. Aber ist natürlich von den Medien halt aufgebauscht, natürlich.
Ich habe ja irgendwie sogar gelesen, dass es ja nur ein Bruchteil ist von denen, was angeblich am Anfang gesagt wurde, wie du gesagt hast, na, diese Wette auf fallende Kurse. Und was ich dazu nur sagen kann, was, dass ich dieses ganze Verhalten von Alex Karp so irgendwie peinlich finde. Also, wenn ich halt ein Unternehmen hätte mit dieser Bewertung, das muss der ja natürlich auch wissen, dass die Bewertung unfassbar hoch ist, dann wäre ich doch, würde ich da nicht so wie so ein getroffener Hund bellen die ganze Zeit, sondern einfach cool bleiben sozusagen. Ich würde einfach sagen, hey, wenn du das denkst, dann mach das halt. Ich bin der Meinung, du wirst damit voll auf die Schnauze fallen einfach. Wir werden in ein paar Jahren sehen, was passiert. Palantir strotzt vor Kraft und so weiter. Aber dann dieses Dagegengackern und so, irgendwie macht da einen das irgendwie so auch angreifbar und wenig souverän, finde ich zumindest. Aber ja, sollen sie alle jetzt machen, was sie denken. Ne? Ich bin auch mal gespannt. Also ich glaube, dass wenn die Marktlage jetzt holpriger werden sollte, dann werden alle Aktien auch im Tech-Sektor, vor allen Dingen die hochbewerteten, egal wie gut es operativ läuft, werden die in den Bewertungen zurechtgestutzen. Dann wird natürlich Palantir ganz vorne mit dabei sein. Und selbst wenn du hast gesagt, selbst wenn die Aktie sich halbiert, dann heißt das trotzdem nicht, dass die jetzt extrem günstig geworden ist. Und dementsprechend bin ich mal gespannt, wer da gewinnt. Aber ich von diesen langfristigen Wetten damit Put-Optionen oder auch direkten Leerverkäufen halte ich mich fern, weil das zu timen ist extrem schwierig einfach.
Deswegen, aber du würdest schon sagen, dass das ein großer Unterschied nochmal ist, oder? Ob du eine Put-Option auf einer Aktie hast oder ob du sie leer verkaufst, oder? Weil du bist
Ich bin kein Experte mit diesen Put-Optionen. Ich möchte mich jetzt in diesem Optionsgeschäft auch reinfriemeln, bin ich ganz ehrlich. Aber ja, genau bei, wenn du bei direkten Leerverkauf kannst du ja unendlich verlieren. Wenn du bei $20 dachtest, Palantir ist überbewertet und jetzt steht die halt bei über $100, dann hast du ja deinen Einsatz schon 5-mal verloren. Also das kann ja ein Fass ohne Boden werden, einfach diese normalen Leerverkäufe. Und ich glaube, da haben ja auch viele richtig auf den Deckel bekommen in der letzten Zeit. Deswegen verstehe ich auch umso mehr nicht, dass Alex Karp da so reagiert. Er hat doch jetzt schon bewiesen, dass alle auf den Deckel bekommen haben. Da wäre ich doch mega souverän und würde sagen, ey, guck doch mal, ne, was passiert in letzter Zeit? So wird's weitergehen, so ungefähr, ja. Und mach, was du denkst, aber ja, ich würde nicht gegen mein Unternehmen wetten, aber gut, jeder wie er will, im Endeffekt, ja.
Genau, und jetzt noch eben zu dem Thema, also Michael Burry hat ja auch so ein bisschen seine gegen den AI-Hype gewetteten Position erklärt, und zwar das Thema mit den Abschreibungen. Das haben wir jetzt schon oft behandelt, wir haben es aber immer nur so ein bisschen grob angerissen. Das möchte ich jetzt nochmal so ein bisschen intensivieren, dass da auch wirklich jeder versteht, was jetzt da so aktuell eigentlich das Problem ist. Und man muss natürlich auch dazu sagen, also ich finde auch, dass er im Kern in seinen Aussagen auch tatsächlich recht dann hat, dass das keine gute Entwicklung ist. Wir hatten ja auch diesen AI Money Circle schon und so. Und das ist halt so ein weiterer Punkt jetzt wieder, weshalb ich es auch vollkommen nachvollziehen kann, dass da einige Blasenrufe oder Unkenrufe dann eben kommen, ist durchaus nachvollziehbar, weil er hat tatsächlich recht mit seinen Aussagen. Also was jetzt in den letzten 2-3 Jahren der Fall ist, dass die Unternehmen diese Abschreibefristen, Michael hat es ja letztes Mal schon erklärt, dass die, wenn die Hardware kaufen, es war vor einigen Jahren so, also noch im Jahr 2020, haben Meta, Google und Microsoft ihre Hardware in dem Fall für 3 Jahre dann abgeschrieben. Also was genau bedeutet das? Jetzt stell dir mal vor, du kaufst zum Beispiel eine GPU, jetzt nehmen wir mal kleinere Zahlen, natürlich kaufen die nicht, jetzt nehmen wir mal 6.000 Euro als Beispiel, du kaufst eine GPU für 6.000 Euro und du schreibst die dann ab. Das heißt dann, dass bei dir eben dann in der Gewinn- und Verlustrechnung dann, also Abschreibung von 2.000 Euro pro Jahr sind, wenn du das über 3 Jahre dann eben machst. Ja. Und man kann sich natürlich vorstellen, das sind ja dann natürlich Kostenpunkte, die dann eben mit Gewinn- und Verlustrechnung also dann eben verrechnet werden. Jetzt ist es aber so, dass es in den letzten, und das ist kein langer Zeitraum gewesen, also ihr hört jetzt 2020 war bei diesen ganzen Unternehmen das Ganze bei 3 Jahren und jetzt alleine schon im Jahr 2024 war bei Google, bei Microsoft das Ganze schon bei 6 Jahren und auch Meta ist jetzt im Jahr 2025 bei 5,5 Jahre angekommen. Also diese ganzen Unternehmen haben diesen Lebenszyklus in Anführungszeichen deutlich nach oben gesetzt und da kann jetzt natürlich jeder Laie für sich dann entscheiden, wenn du einen Computer bei dir jetzt kaufst zum Beispiel, stell dir jetzt mal vor, wir haben das Jahr 2020 und du kaufst dir einen Computer und sagst, hey, ich schätze, das hebt so 3 Jahre, über den Zeitraum schreibe ich es dann ab dann. Und stell dir vor, du kaufst dir jetzt einen Computer. Bist du der Meinung, dass das Ganze so fortschrittlich geworden ist oder eben, dass es in Zukunft nicht mehr solche starken Verbesserungen gibt, dass du sagst, nee, jetzt schreibe ich meinen Computer aber für 6 Jahre dann ab. Ja, nee, es ist doch eher das Gegenteil der Fall. Ja. Nvidia bringt ja jedes Jahr wieder, genau. Also zumindest behaupten sie ja das wieder, den neuen Chip raus, den du brauchst. Also eigentlich gesehen, wenn du das mal ganz nüchtern betrachtest, müsste der Zeitraum eigentlich sogar zurückgegangen sein. Aber die Unternehmen haben ihn teilweise verdoppelt und das in einer wirklich sehr kurzen Zeit. Und das bedeutet dann eben einfach, wenn du eben statt diesen 2000 Euro nur 1000 Euro hast, da gehen dann halt eben, also deine Gewinne, ja, gehen nach oben, ist jetzt vielleicht falsch ausgedrückt, aber sie werden weniger belastet und deswegen sieht es so aus, als würden diese Unternehmen aktuell sehr viel weniger Geld ausgeben, als sie es eigentlich tun. Es ist natürlich aktuell ein gefährliches Spiel, weil wir hören ja diese Milliarden, ja eigentlich sogar Billionensummen, die da so ausgegeben werden für diese CapEx-Kosten in den nächsten wenigen Jahren, also es sind ja keine riesigen Zeiträume. Aber die Gewinne, die steigen ja aktuell weiter ins Unermessliche von vielen von diesen Unternehmen, ja. Und das ist natürlich einer der Gründe dafür. Bei diesen ganz großen sieht man das dann eben auch nicht so schnell oder ist es nicht so krass wie eben bei diesen kleinen wie CoreWeave dann beispielsweise, ja. Also das ist so aktuell das Problem und das ist auch der Grund, den Michael Burry dann eben nennt. Denn man muss sich jetzt natürlich vorstellen, jetzt rechnen wir mal 2-3 Jahre oder gehen wir mal 2-3 Jahre in die Zukunft, wenn diese Unternehmen trotzdem immer weiter kaufen müssen. Dann geht es ja aber trotzdem immer weiterhin, weil bezahlen oder abgeschrieben werden muss es ja dann trotzdem irgendwann, ja. Also das ist so ein bisschen die Krux bei dem Ganzen und da muss ich auch sagen, da hat Michael Burry tatsächlich absolut recht, ja. Die Frage ist natürlich oder wahrscheinlich darauf, worauf jetzt diese großen Tech-Unternehmen dann spielen, dass in 3-4 Jahren dann tatsächlich so stark die Gewinne weiter wachsen werden, dass man es dann halt nicht mehr merkt. Das ist so jetzt aktuell die Wette und ich würde es mal so ausdrücken, dass Michael Burry genau dagegen wettet, weil ja viele eben auch sagen, diese ganzen großen Ausgaben, da haben wir ja auch schon öfter hier im Podcast darüber diskutiert, wie schnell kann sie oder wird sich sowas überhaupt auch nur im angemessenen Rahmen refinanzieren? Das ist die meiner Meinung nach Wette, die Michael Burry aktuell eingeht. Aber die Frage ist natürlich, ist es eine sehr langfristige Wette meiner Meinung nach? Das ist nichts, was du jetzt ganz schnell sehen wirst. Und deswegen weiß ich nicht, weil Michael Burry auch nicht gerade dafür bekannt ist, dass er lange dann solche Sachen also dagegen wettet. Das ist für mich so ein bisschen das Problem bei dem Ganzen. Und das ist eben auch einer der Gründe, warum ich auch von Short-Selling und so nichts halte, weil du eben nicht weißt, wann dieser Einbruch dann kommt in dem Ganzen und ob er überhaupt dann eben kommt. Ja,
genau, du hast ja jetzt schon viel erklärt, genau. Ich glaube, was jetzt schon so das Problem ist, was man ja sieht, du hast ja jetzt vieles erzählt, genau, Abschreibungen, ne, also alle, die kein BWL studiert haben, die raffen vielleicht gar nicht so genau, was überhaupt Abschreibungen heißen. Ne, wenn ich etwas kaufe, dann bilanziell verliert das über die Zeit an Werten, vor allen Dingen bei elektronischen Sachen ist es ja so, da sagt man halt, ich habe ein iPhone und nach 3 Jahren ist es bilanziell eigentlich gar nichts mehr wert im Endeffekt. Obwohl ich es noch benutzen kann, da steht trotzdem eine Bilanz für 0 Euro drin und du hast ja gesagt, jetzt wird das Ding vergrößert. Was aber ja nicht manipuliert werden kann, ist, dass ich erstmal für dieses Ding Geld zahlen muss. Und das sieht man ja jetzt schon, dass die Cashflows bei Amazon komplett eingebrochen sind. Das Ergebnis pro Aktie steigt zwar, weil sich dann diese Abschreibungen pro Jahr, also diese Wertminderung auf viel, viel mehr Jahre verteilt, wie du gesagt hast, aber die Cashflows lügen halt nicht. Das monieren ja auch schon jetzt viele, ne? Das Amazon hat zwar geile Zahlen geliefert, aber ey, Cashflows sind eingebrochen, richtig ja, stark eingebrochen.
Ja, man muss bei Amazon natürlich fairerweise auch dazu sagen, dass die auch ansonsten viel Geld gerade wieder so in die Hand nehmen müssen, auch für die eigene Infrastrukturen und dass sich das in der Vergangenheit immer als recht positiv dargestellt hat. Ich weiß noch die beiden Corona-Jahre, wo die ja teilweise Verluste eingefahren haben und jetzt, wenn man sich aber die Bruttomarge und die operative Marge anschaut, also eine wirkliche Rakete nach oben dann. Das muss man noch mit dazu sagen. Da finde ich es jetzt bei anderen teilweise wirklich deutlich schlimmer dann. Ja, weil bei
Ja.
Amazon ist es immer ein bisschen schwierig einzuordnen, weil die halt wirklich viel auch gerade jetzt Thema Robotik und so investieren, was ich mit Sicherheit. Also bei Amazon habe ich nicht so eine große Angst wie bei anderen Unternehmen. Du hast ja gesagt, klar, OpenAI ist jetzt noch nicht handelbar, haben wir aber auch schon oft gesagt. Also, dass wir nicht wissen, wie so ein Unternehmen an so viel Geld kommen kann, das ja auch noch so jung tatsächlich eigentlich ist, ja. Sehe ich aber bei anderen Unternehmen dann eben auch als deutlich kritischer an. Aber
Ja.
wir
Also
ein Thema.
bei Meta ist es ja noch viel heftiger einfach. Und ich glaube, was jetzt aktuell gespielt wird oder was Google und Co. sagen, ja, wir haben halt jetzt aktuell ja auch noch ältere GPUs, diese laufen noch in Rechenzentren, die Nachfrage ist aktuell halt so hoch, die laufen halt weiter, deswegen sagen wir, die Abschreibungszyklen verlängern sich. Aber ich bin da auch sehr skeptisch. Ich bin natürlich da jetzt kein Experte, aber wir hatten es ja gesagt, CoreWeave und so weiter, die jetzt behaupten, dass zum Beispiel die Blackwell-GPUs über 10 Jahre laufen, während dann Nvidia jedes Jahr eine neue Generation rausbringt. Ich kann mir das einfach am besten Willen nicht vorstellen, weil du auch das Problem hast. Klar, die
Optimistisch.
würden noch laufen, aber das Verhältnis von Leistungsaufnahme, also wie viel Energie die verbrauchen und dann, was die dann an Leistung bringen, ne, für Inferenz und so weiter. Das ist ja
Ja.
extrem schlecht. Das heißt, die sind ja auch gar nicht mehr konkurrenzfähig, ja. Ich kann ja auch noch meinen AMD Athlon von 2003 aktuell benutzen. Ich habe auch noch einen alten Rechner zu Hause. Nur, der bringt mir halt auch nichts mehr, ja. Das Ding verbraucht
Ja,
so viel
ja,
Strom.
außer du hast noch ein paar Bitcoin drauf, die du mal
Ja,
geschürft hast
genau.
früher.
Ja, und das ist halt so das Problem. Und deswegen, ich sag ja, ich habe das gestern geschrieben. Also, wenn ich dann sage, die KI-Blase platzt, dann sind solche Unternehmen wie CoreWeave für mich, da schreiben viele Kursziel Null schon, schreiben echt viele auf X und so. Was man jetzt ja auch sieht, was so ein
Nachvollziehbar.
Angstindikator ist, was ich ganz kurz nochmal erwähnen wollte, diese Credit Default Swaps, also wenn du deine Kreditrisiken bei diesen Unternehmen versichern möchtest, sozusagen, ne, dass wenn es heißt, okay, jetzt kann die nicht mehr ihren Kredit zahlen oder ihre Anleihe bedienen, das möchte ich versichern. Diese Ausfallversicherungen, die ziehen im ganzen Tech-Sektor wirklich brutal an. Und ganz vorne mit dabei sind da CoreWeave, Softbank und Oracle. Ne? Also die drei, weil die drei halt auf heißer Kante genäht sind. Und jetzt eben gestern noch, das will ich ganz kurz nochmal hier reinschauen, ein Artikel in der Financial Times, ich hatte den schon mal gesehen. Da hatte jetzt ja Sam Altman gesagt, die wollen ja hunderte Milliarden Umsatz machen. Das sieht ja auch aktuell alles gut aus.
Will
Ich glaube,
ich auch.
dieses Jahr soll die Run Rate ja schon bei 20 Milliarden sein. Das soll sich ja dann wieder verdoppeln, pipapo. Aber ne, die Kosten für die Cloud allein bei Azure, das sind jetzt Schätzungen, also vielleicht stimmt das nicht ganz, aber nur für Inferenz, also wenn du ChatGPT fragst, ja, was schlag mir mal vor, ich will einen Trip in die USA machen, Roadtrip, ne, was soll ich da ansteuern, machen wir mal so eine Tour, dann macht er dir richtig schön was, denkt vielleicht noch stärker nach und haut das raus. Und das ist ja diese Inferenz. Das sind jetzt allein die Kosten bei Azure, also nur bei Microsoft, bei Richtung 4 Milliarden im Q3 gewesen. Nur bei Azure. Und da sind nicht die Trainingsdaten mit dabei, ja, um neue Modelle zu trainieren. Und jetzt haben sie ja auch noch viele weitere Deals abgeschlossen. Also wie soll das weitergehen halt einfach? Ne? Klar, die Umsätze steigen brutal, aber man hat so das Gefühl, die Kosten steigen in noch stärkerem Ausmaß oder genauso stark. Ja? Und wie lange kann das gut sein, solange die Investoren immer noch davon überzeugt sind, dass OpenAI weiter stark wächst und irgendwann den Shift hinbekommt? Ich glaube, sie hatten jetzt auch zuletzt dann gesagt, dass sie dann das monetarisieren wollen, ab nächstem Jahr ein bisschen, 2027 dann noch stärker. Es sollen neue Produkte kommen, neue Devices kommen, hatten wir auch schon mal besprochen, dass sie auch Dan Ives, nee, wie heißt er hier, der frühere Designchef von Apple, der hat doch da jetzt, ist doch da jetzt mit eingestiegen. Die werden irgendein Gerät bringen. Aber ja, das lebt halt aktuell davon, dass die Investoren daran glauben und weiter Geld reinpumpen. Jetzt nur mal das, ja, wie könnte die KI-Blase platzen? Jetzt muss man sich mal vorstellen, dass dann doch irgendwann gesagt wird, ah, okay, OpenAI, ich weiß nicht so recht, ich trete doch mal auf die Bremse. Ihr müsst jetzt mal dafür sorgen, dass ihr nicht mehr so einen hohen Cashburn habt. Geben euch sonst kein Geld mehr. Was passiert dann? Dann muss OpenAI auf die Bremse treten. Dann hat natürlich dann auch Oracle und Co. ein Problem. Die bauen gerade die Rechenzentren und OpenAI sagt, ey, sorry, wir brauchen das doch nicht, wir können das nicht bezahlen und so weiter. Was macht dann Oracle? Die haben ein Problem. Dann müssen die wahrscheinlich zu Nvidia gehen und sagen, ja, wir brauchen vielleicht doch keine Chips. Sagt Oracle, geht dann zu Constellation Energy oder keine Ahnung wohin und sagen, ja, wir brauchen keine keine Energie mehr und so weiter. Also da können schon die Dominosteine umfallen, Schritt für Schritt. Und vielleicht wird dieses Szenario gerade ein bisschen gespielt. Er muss nicht so kommen, aber aktuell ist die Nervosität da.
Ein weiteres Szenario, um das ganze Thema dann abschließend für die heutige Folge zu machen, weil es wird uns mit Sicherheit noch einige Folgen begleiten, was natürlich auch sein könnte. Es gibt ja Gerüchte, dass OpenAI nächstes Jahr an die Börse kommen will, wenn die dann mal wirklich ihre Geschäftsbücher öffnen und dann einige mal reinschauen werden. Ich glaube, vor allem so die etwas kleineren Anleger und Investoren, ich glaube, die werden dann kreidebleich wahrscheinlich anlaufen, wenn man da mal so wirklich einen Einblick in die Zahlen dann hat. Das könnte natürlich auch so ein bisschen so ein Triggerpunkt dann sein, wenn man dann mal wirklich so die Zahlen offenlegen muss und man es dann mal, manche lernen ja nur durch Schmerz oder wenn sie es dann wirklich sehen, die glauben ja nicht daran, bis man es dann wirklich sieht, könnte ich mir auch als einen Trigger dann vorstellen, aber dazu müssten sie dann natürlich auch tatsächlich an die Börse gehen, aber die Frage ist dann halt natürlich, wie lange sie das herauszögern können, weil es wirkt natürlich attraktiv, gerade in diesem Hype dann, da kannst du sehr viel Geld dann einsammeln, dass sie auch ziemlich sicher benötigen werden. Aber wir werden da für euch auf jeden Fall weiter dranbleiben. Wir haben für euch jetzt aber noch, für das Szenario habe ich euch mal heute noch ein paar Sektoren mitgebracht. Sollte es jetzt wirklich dann mal so zu einem Platzen der Tech-Bubble kommen oder ja zumindest mal, dass es jetzt über die nächsten Wochen, Monate nicht gut läuft, habe ich euch mal ein paar Sektoren mitgebracht, denen ich dann einiges zutraue, weil wenn man ehrlich ist, die meisten Sektoren sind ja gar nicht gut gelaufen zuletzt. Ja. Bevor wir aber dazu kommen, noch eine kurze Werbeunterbrechung und ein Dankeschön an unseren Werbepartner Now. Das ist die größte App in Deutschland für Private Markets, die mit vielen großen Partnern wie Goldman Sachs, UBS, der BNP Paribas zusammenarbeiten. Und sie haben es jetzt eben geschafft, dass es wirklich schwer zugängliche Märkte auch für uns, also die, ich sag's jetzt mal böse, die 0815 Investoren, die Kleinanleger, je nachdem, wie man es nennen möchte, dass das für uns dann eben auch durch wirklich professionell gemanagte Menschen zugänglich ist. Also da bekommt man super Zugänge zu Private Equity, Venture Capital, zu Infrastruktur, Private Debts. Da sind dann eben auch Anleihen mit dabei. Also wirklich eine sehr große Palette. Und der Clou ist dann halt eben, dass man schon ab einem Euro per Einmalanlage oder als Sparplan dann investieren kann. Denn oft ist es eben so gewesen, so das ist noch gar nicht lange her, dass du einen Zugang zu diesen Märkten meistens sogar erst irgendwie ab 6 oder teilweise sogar 7 Summen dann eben hat es und da kann das Ganze eben Now dann ermöglichen. Also das ist eine strenge Korrektion durch Profis mit Family Office Erfahrung und der Clou ist, wenn ihr jetzt unseren Code für die Eröffnung benutzt, ihr findet das alles unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes, bekommt ihr einen 50 Euro Venture Capital Voranteil von uns und invest now aufs Haus. Dafür müsst ihr ansonsten nichts weiter tun, lediglich die wenigen Schritte befolgen zur also zur Anmeldung bei Now. Das Ganze findet ihr eben unten. Der Mitgründer Robin, der war auch schon bei uns zu Gast, ein wirklich sehr sympathischer und wie man auch gemerkt hat in dem Gespräch, also jemand, der wirklich sehr viel Ahnung hat von der Materie. Also schaut es euch gerne mal an, wenn ihr euch für diese interessanten Märkte interessiert. Ihr findet alles unten, Videobeschreibung oder in den Shownotes und damit dann noch wieder Werbung Ende. Genau, jetzt mal noch zu so ein paar Sektoren, die ich aktuell recht spannend finde. Wir waren ja vorher schon im Bereich, also was ich noch eines dazu sagen will, weil viele sagen ja immer, hey, warum habt ihr jetzt das nicht gesagt? Ihr habt ja schon oft darüber gesprochen, deswegen wiederhole ich das gerne nochmal, den zähle ich jetzt auch heute nicht zu den Sektoren mit dazu. Pharma haben ja bereits oft gesagt, da gibt es einige spannende Chancen, aber wir wollen ja nicht immer wieder sozusagen die alte Suppe neu aufkochen dann, aber nur, dass dann nicht wieder die Kommentarsektion voll, hey, ihr habt doch gesagt, Pharma und so ist ja günstig, zähle ich auch mit dazu. Ich möchte aber heute ein bisschen in eine andere Kerbe reinschlagen und zwar eine, über die wir tatsächlich noch gar nicht so wirklich gesprochen haben. Das ist der Bereich der Versicherungsmakler. Der ist zuletzt in den USA extrem unter Druck geraten und da gibt's, wie ich finde, wirklich viele, viele sehr starke Unternehmen und drei, die ich da besonders verheben werde, also nicht nur jetzt, dass ich einfach euch irgendwelche Sektoren an den Kopf knalle, sondern auch Unternehmen, die ich da eigentlich recht spannend finde, vor allem, weil der Versicherungssektor, er ist ja wirklich ein nicht einfacher, ja, wenn man das mal so ein bisschen einfach ausdrücken will. Wir haben das ja jetzt zuletzt gesehen, also diejenigen, die bei United Health mit dabei waren, aber auch bei anderen, vor allem bei den Krankenversicherungen, Wir haben aber auch immer wieder mal Probleme bei anderen Versicherungstypen. Deswegen finde ich Makler da eigentlich an sich gar nicht so so eine blöde Überlegung oder eigentlich sogar mit so ein bisschen so die Schaufelverkäufer. Das ist natürlich ja ein bisschen arg vereinfacht ausgedrückt, aber die Versicherungsmakler, die helfen eben Unternehmen beispielsweise dann halt die richtige Versicherung zu finden. Also die verkaufen nicht selber die Versicherung, sondern die helfen den Unternehmen dabei, die für sie passende dann eben zu finden. Das ist natürlich klar. Wenn der Michael zur Allianz geht und sagt, gib mir mal die besten Versicherungen, ja, glaubt ihr, die schlagen dann eine Versicherung von, ich weiß nicht, von Ergo oder irgendwas dann vor. Ja, ist natürlich klar, dass die dann nur ihre Produkte dann eben zeigen. Ja, und da springen dann eben die Versicherungsmakler dann ein. Und da gibt es so Unternehmen wie Brown & Brown beispielsweise, Arthur J. Gallagher oder Aon. Da ist wichtig, Aon ist A-O-N, nicht A-A-O-N. Und das ist ein Klimaanlagenhersteller, bevor dann wieder einige den Kommentaren dann schreiben, hey, was nennst du uns dann Klimaanlagenhersteller? Also es ist Aon und dann, glaube ich, PLC werden die geschrieben. Das ist also so ein, also die sind zwar eher auch so ein bisschen so ein globaler Erst- und Rückversicherungsmakler, aber eben auch eine wirklich doch, also könnte man schon so ein bisschen als Mitbewerber da einsehen. Also gerade auch Brown & Brown habe ich letztens gesagt, dass ich die bei mir auch für mein Depot auf die Watchliste gesetzt habe, weil das eigentlich auch fast alles Unternehmen sind, die brutale Dauerläufer sind und jetzt auch mal wirklich so einen spürbaren Rückgang eben hatten. Und gerade auch, da haben wir ja sehr zu merken, so ein bisschen beruhigt sich die Lage auch wieder im Versicherungssektor. Die Allianz hatte jetzt beispielsweise wieder Rekordergebnisse gemeldet, da die Naturkatastrophen, also im Vorjahr hatte man über das Zehnfache an Schadenszahlungen, also da sieht man, das war wirklich ein gutes Jahr, die haben auch dick die Prognose erhöht, ja, und ich glaube, dass diese Versicherungsmakler ein wirklich spannender Sektor zum aktuellen Zeitpunkt sind. Und habe ich jetzt auch drei genannt aus dem Sektor, die auch alle drei tatsächlich so ein bisschen unter die Räder gekommen sind. Aber jetzt nicht irgendwie 60-70%, so wie es bei anderen Unternehmen der Fall war. Aber trotzdem doch wirklich spürbar dann, ja. Ein weiterer Sektor, dem ich dann auch wieder einiges zutraue, der es eigentlich über Jahrzehnte bewiesen hat, ist ja das System Gastronomie. Da sind ja auch, also gibt's ganz wenige Unternehmen, die noch gut zuletzt gelaufen sind. Also auch eine McDonald's ist ja für ihre Verhältnisse wirklich nicht gut gelaufen. Das hat mehr so eine Nulllinie jetzt so über einen langen Zeitraum gewesen. Texas Roadhouse ist mal wieder deutlich jetzt zurückgekommen, kurstechnisch. Auch eine Yum Brands ist nicht gut gelaufen. Starbucks wissen wir ja, aber die haben so ein bisschen ihre eigenen Probleme. Die sind ja auch bewertungstechnisch nicht günstig. Aber der Bereich der Systemgastronomie, das ist eben auch einer, der immer wieder gerne gesehen wird. Gerade so auch in Zeiten, wo vielleicht auch so die Tech-Werte nicht so gut laufen. Also finde ich ein durchaus spannendes.
Hast du da Chipotle mal angeschaut? Doch, die hatten ja auch Zahlen. Ich glaube, die wurden nach Zahlen nochmal abgestraft. Ne? Das ist auch,
ja, aber man muss halt ehrlicherweise sagen, also Chipotle ist ein Unternehmen, die sind halt einfach lange Zeit wirklich absurd bewertet gewesen. Also ihr müsst euch jetzt mal den Kursverlauf anschauen und wir reden hier halt trotzdem immer noch von einem KGV nahe der 30. Also okay, man kann jetzt mal wirklich sagen, jetzt sind sie mal wirklich auf einem Niveau, wo man sich mal mit dem Unternehmen beschäftigen kann. Aber ich bin halt ganz ehrlich, also das ist ja trotzdem, Chipotle ist ja trotzdem ein ganz normales Systemgastronomie-Unternehmen. Das ist ja nichts anderes, also das ist ja wie ein mexikanischer McDonald's dann. Da gibt es ja solche Burritos und so, die du dir machen kannst. Ein
teurer mexikanischer McDonald's. Ne?
Also wie ich war in Frankfurt, oder?
Ich war in Frankfurt jetzt wieder da. Ich war ja auf der World of Trading, da waren wir in dort. Das ist echt krass, wie teuer das ist. Da zahlst du dann für ein Burrito, glaube ich, 12 Euro oder so mittlerweile. Ne? Das ist schon, schmeckt aber auch ganz cool und der ist auch reichhaltig mit der Guacamole und so, aber es ist echt teuer, muss man sagen. Ne?
Ich würde also jetzt so auf den ersten Ding, ich habe es jetzt noch nie gesehen, aber ich glaube, es ist auch ein bisschen besser von den Nährwerten, als jetzt, wenn du dir da ein Big Mac-Menü dann reinpfeifst. Ja, aber trotzdem, Systemgastronomie ist Systemgastronomie, bleibt Systemgastronomie. Das ist jetzt halt nichts irgendwie, Ja, aber auf dem Niveau könnte man jetzt mal sagen, jetzt sind sie so langsam da angekommen, wo ein System Gastronomie-Ding, also eines, wo schnell expandiert, hingehört, ja, wo eine Range ist, wo sie mal interessant sein könnten. Also das ist auch das, was ich gemeint habe. Der Bereich bietet aktuell wirklich einige Unternehmen, wo ich jetzt sage, die sind jetzt deutlich günstiger, als es noch vor gar nicht allzu langer Zeit dann eben her ist und denen ich dann auch eben in solchen Krisenzeiten einiges zutraue. Und so als drittes noch, aber da muss man ein bisschen dann genau auf die Unternehmen schauen, das ist der Industriesektor. Da gibt es nämlich auch Unternehmen. Linde ist jetzt beispielsweise zuletzt gar nicht mehr gut gelaufen. Die sind jetzt auch mal spürbar zurückgekommen. Das ist ja bei mir schon so der Running Gag, dass sie bei mir schon so lange auf der Watchliste sind. Aber man muss auch fairerweise dazu sagen, ich weiß noch, ich glaube, ich habe es erste Mal vor knapp 2 Jahren vorgestellt. Seitdem ist die Aktie auch nicht gut gelaufen, weil ich auch damals schon gemeint habe, sie ist jetzt halt wirklich sehr gut bepreist für
Ja.
allem halt im Verhältnis für ihr Wachstum. Aber das ist jetzt eine Range, ähnlich dann auch wie bei Waste Management beispielsweise. Gibt aber auch andere Unternehmen aus der Industrie, die jetzt interessant sind, die ja jetzt mal so wirklich in faire Regionen so langsam laufen. Weil ich sag, bei Waste Management fehlt mir immer noch so ein bisschen. Bei Linde, ich habe auch vor kurzem eine Berechnung gemacht, es hat mir immer noch nicht so ganz gereicht. Ich weiß, einige sagen, ja, aber günstig kriegst du die nie oder so. Aber ich glaube, die letzten Jahre haben jetzt auch oft gezeigt, dass sich Geduld hier doch auch mal gelohnt hat. Und die allermeisten Unternehmen kriegt man halt doch irgendwann mal wieder günstig dann, ja. Also stell dir mal vor 1,5 Jahren hätte ich gesagt, du kriegst Novo Nordisk zu einem Forward-KGV von 120, da hätten sie mich ausgelacht, ja. Also
Ja, meistens ist es ja dann wieder so, wenn sie die Aktien dann günstig sind, dann will sie ja doch keiner mehr haben, weil natürlich das
ja,
Günstige
dann.
meistens einhergeht mit irgendwelchen schlechteren Nachrichten. Siehe Novo Nordisk, siehe LVMH, siehe irgendwie Wachstumsverlangsamung bei Linde. Das ist ja immer dasselbe halt
Da
einfach, ne?
gibt es
Aber gut.
diesen wirklich passenden Börsenspruch. Das ist für mich einer der besten Börsensprüche. Ich bin sonst kein Freund von solchen Dingern, aber da hat man, ich weiß auch gar nicht mehr, welcher Investor gesagt hat. Es war auf jeden Fall ein wirklich sehr bekannter und legendärer Investor. Der hat immer gesagt, man sollte ja Aktien eigentlich kaufen, wenn sie günstig sind, aber gerade dann gibt es eigentlich genug Gründe, sie nicht zu kaufen. Denn
Ja.
es gibt meistens kein Unternehmen, das irgendwie mal um 40, 50, 60% korrigiert, ohne dass es irgendwelche nennenswerten Nachrichten gegeben hat. Das sei denn halt, es gibt
Ja.
gerade eine allgemeine Marktkorrektur dann. Aber das ist ein super Spruch dann einfach, ja. Und ich glaube, wir haben jetzt gezeigt, auch so mit einer LVMH, die jetzt sich sehr stark wieder erholt hat, aber auch andere geschundene Werte, wenn ich so an British American Tobacco denke, wie stark die sich erholt hatten, 3M, also weiß ich noch, das ist noch gar nicht so lange her, wo es da ja auch wirklich ganz düster ausgesehen hat. Also viele Unternehmen, die berappeln sich dann halt auch einfach
Ja.
wieder, ja. Also da muss man einfach ein bisschen schauen und dann halt auch Sitzfleisch dann einfach mitbringen. Und das kann sich manchmal wirklich dann auch auszahlen, aber muss natürlich jeder eben selber wissen. Ich bin auch kein Fan.
Ich hab noch einen Börsenspruch, der hilft, gute Renditen zu machen. Kaufe Aktien kurz bevor sie steigen und verkaufe Aktien bevor sie fallen.
Ja, und der ist bestimmt von dir gewesen, oder? Ja,
So
das ist doch jetzt
einfach,
ein
Börse. Vielleicht ganz
perfekt
kurz noch,
doofer Abschluss, ja.
nee, ja, ganz kurz noch, Ausblick. Nächste Woche, ich glaube, Mittwoch sind ja die Nvidia-Zahlen. Ich hatte heute Morgen so geschrieben, ne, vielleicht ist das ja jetzt nochmal so ein, also mein Szenario, wir nehmen jetzt Freitag auf, vielleicht Freitag nochmal schwach, Montag Gap nach unten, dann vielleicht Montag eine Erholung, Turnaround Tuesday. Und am Mittwoch dann so ein bisschen Erleichterung mit den Nvidia-Zahlen. Das Problem ist natürlich, jeder erwartet von Nvidia bombastische Zahlen. Und ja, die werden auch kommen, meiner Meinung nach. Auch der Ausblick wird wieder sehr gut sein, weil man wird von diesem ganzen Lärm noch nichts sehen in den Zahlen natürlich und im Ausblick, weil die Bestellungen sind ja schon da. Aber wenn natürlich jetzt im Vorfeld die Aktie sehr stark fällt, dann könnte sie natürlich auch gut laufen. Was heute noch ein bisschen hilft, Siemens Energy hat ja noch Zahlen gemeldet. Die haben jetzt auch die mittelfristigen Prognosen erhöht. Die profitieren ja vor allen Dingen vom Energiehunger, dass da Leitungen gelegt werden müssen, Gaskraftwerke entstehen und so weiter in den USA. Und die Aktie ist jetzt heute auch 10% im Plus. Also da gibt es Hoffnung. Allerdings, mich wundert sogar, dass sie das hält. Vielleicht ändert sich es nachher auch noch, aber bisher sieht es ganz gut aus, weil da hatten auch viele Analysten schon im Vorfeld gesagt, dass sie damit rechnen, dass Siemens Energy sehr ambitionierte mittelfristige Ziele sich setzt. Und so sieht es jetzt auch aus. Man möchte mittelfristig, ich glaube, bis 2028 im hohen Zehnerbereich jetzt wachsen. Und auch die Margen sollen nochmal deutlich steigen. 14 bis 16% operative Marge. Also das ist, ja, ich glaube, dieses Jahr, ich muss gerade nochmal schauen, was war das jetzt im letzten Quartal? Ohne Dividende soll es auch noch geben. Und in diesem Quartal, ich muss nochmal schauen, das war auf jeden Fall deutlich niedriger. Ich glaube nur einstellig oder so. Und die waren ja zuvor auch noch ganz, ganz schlecht, vor allen Dingen wegen dem ganzen Windgeschäft. Ich gucke es nochmal genauer an, das ist alles ein bisschen schwierig jetzt hier, nur mit Laptop deswegen. Aber auf jeden Fall, das hilft dem Sektor jetzt natürlich auch wieder so ein bisschen heute, dass Siemens Energy da erst nochmal gute Zahlen geliefert hat. Und übrigens auch Bechtle, die ganzen IT-Dienstleister sind heute im Plus. Bechtle hat echt dafür, dass die Lage weiter so schlecht ist, gefühlt für die IT-Dienstleister heute doch positiv überrascht, muss man sagen. Ja. Genau.
Ja, und bei Siemens Energy passt ja auch in das Beispiel von gerade eben rein. Da weiß ich noch vor 2 Jahren, also wie schlimm da die Lage
Ja.
ausgesehen hat. Und jetzt wahnsinnig starker Kursverlauf hier auf jeden Fall gewesen. Und aber wie gesagt, dann würde ich mal sagen, beenden wir diese Woche, nächste Woche Nvidia-Zahlen. Gucken wir mal, ob wir da wieder einen Livestream auf die Beine stellen können.
Ja.
Würde sich ja anbieten, gerade Mittwochs ist ja eh mal ein recht guter Tag für sowas. Vergesst auch nicht, Daumen nach oben für die Folge. Kommentiert auch gerne mal unten so rein, wie ihr so die aktuelle Lage seht. Auch so im KI- und Tech-Sektor würde mich interessieren. Und wie gesagt, schaut euch gerne mal InvestNow an. Findet ihr alles unten verlinkt. Und dann wünsche ich euch allen oder wir wünschen euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Ciao,
Ciao.
ciao.